Ich habe die Geschichte gehört von einer Gemeinde, nun gut, es ist lange her und es war mindestens aus zweiter, dritter Hand, dass ich die Geschichte gehört habe. Also ich will nicht die Hand ins Feuer legen für die Historizität der Geschichte, aber selbst wenn sie eine erfundene Geschichte sein sollte, denke ich, kann man so manches daraus lernen. Also, mit dieser Qualifikation vorweg, ich habe mal von einer Gemeinde gehört, wo an einem Sonntag früh, also es war ganz gesittete, so Vorortgemeinde, wo die Leute alle wussten, wie sie sich anziehen, nicht so eine Sommerlegere wie euer Pastor heute. Und jedenfalls ist an einem Sonntag ein Bettler reingekommen. Also der sah jedenfalls aus wie ein Bettler. Schicke Sachen, kein Anzeichen davon. Man hat ihn schon am Geruch kommen erkennen können. Und der setzte sich dahin. Nun, es ist keiner auf ihn zugegangen, hätte mit ihm geschimpft, aber es ist auch keiner auf ihn zugegangen und hätte ihn begrüßt. Und manche Leute guckten ein bisschen, setzten sich ein bisschen weiter weg, um frische Luft zu haben. Aber was die Gemeinde mindestens so sehr gestört hat, wahrscheinlich dann noch mehr, war, dass ihr Pastor sich an diesem Tag verspätet hat. Zeit des Gottesdienstbeginns rückte immer näher und immer noch, wo bleibt er? Ein paar Anrufe gemacht, keiner geht ran. Die wissen nicht, was sie davon halten sollen. Gottesdienst beginnt, einer der Ältesten stellt sich hin und ein bisschen verlegen, begrüßt die Gemeinde und die machen weiter ein paar Lieder und so. Es kommt zu der Zeit für die Predigt und dieser Älteste stellt sich wieder hin und weiß nicht so richtig, was er machen soll. Und, ja, ihr habt schon kommen gesehen, der Bettler steht auf und geht nach vorne. Währenddessen zieht er seinen Hut und seine Perücke ab. Wie er seinen falschen Bart entfernt, erkennt die Gemeinde ihren Pastor. Der dann nach vorne gegangen ist und das Matthäus-Evangelium 25 gelesen hat. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Manche von euch denken, ja, das hätte der Karl auch drauf. Ja. Das ist das Problem dabei, ihr würdet es zu sehr vermuten, aber wie hättest du reagiert, wenn du das erlebt hättest? Wärst du beleidigt gewesen? Hättest du dich gedemütigt gefühlt? Fakt ist, Jesus hat Menschen auch immer wieder beleidigt. Gerade die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also gerade die Frommen. Für die hatte er häufig alles andere als zimperliche Worte, hat richtig knallharte Worte immer wieder gehabt. Und ein Satz, was Jesus wahrscheinlich nicht über den Lippen gekommen ist, ist, das muss man alles nicht so ernst nehmen. Manches, was Jesus gesagt hat, ist für uns praktisch genauso herausfordernd wie für die Menschen damals, zu wem er das direkt gesagt hat. Und unser Text für heute ist so ein Fall, so ein herausfordernder Text, der uns wirklich nahe geht. Das ist in Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Ich lese die Verse 53 und 54. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Nun, diese Verse befinden sich in einem größeren Zusammenhang, der sehr reichhaltig ist. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden, Angst habe ich heute nicht vor. Aber fokussieren wir uns auf ein paar wichtige Kerngedanken, die Jesus hier zum Ausdruck gebracht hat, konzentrieren. zu verstehen, was Jesus hier sagen will und warum es für seine Zuhörer so unerträglich war, müssen wir von dem kulturellen Zusammenhang auch verstehen. Zum Beispiel im Volk Israel gab es keine Blutwurst, kein Blutpudding. Solche Dinge waren für sie völlig abstoßend. Ja, wir denken, ob sowas schmeckt. Für sie war es ein ganz anderer Ekel. Es war etwas, was absolut total abstoßend war. Siehst du, in der Antike galt die Vorstellung, wenn du das Blut eines Tieres trinkst, dass man das Wesen dieses Tieres annehmen würde. Und die heidnischen Völker, die haben das ganz bewusst gemacht, zu versuchen, wenn sie mehr Kraft haben wollten, würden sie das Blut von einem starken Tier trinken und derartiges. Sie haben das gemacht, um das Wesen von dem anderen Tier anzunehmen. Aber diese Praxis ist im Volk Israel vom Anfang an untersagt gewesen. Im Buch Mose, das ist einer der Bücher, wo wenn wir Handzeichen machen würden, würden wahrscheinlich sehr wenige Hände hochgehen. Ich gebe zu, ich war schon eine ganze Weile Pastor gewesen, bevor ich es geschafft habe, dieses Buch zu lesen. Das ist so zum Beginn des Alten Testaments, ist eins, was wir nicht so, es würde mich interessieren, ihr müsst mal aufpassen, ihr täglich die Losung lest. Ich vermute, da sind keine Losungstexte aus 3. Mose dabei. Es ist wirklich kein leichter Kost. Aber da finden wir im Kapitel 17, dass gesagt wird, die Lebenskraft des Fleisches sitzt nämlich im Blut. Dieses Blut habe ich euch gegeben, damit ihr auf dem Altar für euer Leben die Sühne vollzieht. Denn das Blut ist es, das für dein Leben sühnt. Nun, wir sehen in diesem, geh bitte auf die nächste Folie. Ja, ich habe diese Worte Lebenskraft und zweimal Leben farblich abgesetzt, weil das ist das Wort, das wir in 1. Mose 2, Vers 7 finden, wenn wir von der Schöpfung reden, von der Schöpfung des Menschen und wie Gott den Menschen gemacht hat. Dort heißt es, da formt der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Also hier oben im 3. Mose sehen wir, dass Lebenskraft und Leben benutzt wird, um von dem Blut zu sprechen. Und in 1. Mose sehen wir, dass dasselbe Wort benutzt wird, wo es heißt, dass Gott den Menschen zu einem lebendigen Wesen gemacht hat. Also das, um hoffentlich ein bisschen zu helfen, zu verstehen, wie die Menschen das verstanden haben, wie sie das gesehen haben. Und dieses Verständnis wird dann auch dabei gewesen sein, als Jesus seine Worte zu den Menschen gesprochen hat, die ich vorhin gelesen habe als unser Text für heute. Kurz zusammengefasst, Gott hat uns unser Wesen, unser Leben gegeben und wir sollten nicht das Wesen eines anderen Tieres in uns aufnehmen. Und ja, wir wissen, es kam nach der Schöpfung, kam der Sündenfall und der Mensch wurde vom Paradies vertrieben. Aber Gott hat einen Plan in Bewegung gesetzt, diese Beziehung wiederherzustellen, dass diese Trennung, die durch den Sündenfall entstanden ist, überwunden wird. Und er hat das Volk Israel ins Dasein gerufen. Nun, eine der prägendsten Erfahrungen des Volkes Israels war die Sklaverei in Ägypten. Die war jahrhundertelang versklavt in Ägypten und wo Gott sie unter der Leitung von Mose in die Freiheit geführt hat, das feiern sie bis heute, indem sie jährlich das Passefest feiern. Also die Befreiung aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei, war natürlich ein ganz prägendes Ereignis für das gesamte Volk. Aber man merkt auch, wenn man weiter in 2. Mose, also nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, wenn man ein bisschen drauf achtet, merkt man, dass sich eine Linie durch die gesamte Bibel zieht. 2. Mose lesen wir davon, als das Volk aus Ägypten rausgekommen ist, dass sie dann gesagt haben, wir haben nichts zu essen, wir wollen nach Ägypten zurück. Und Gott hat dem Volk durch Mose gesagt, nein Leute, ihr geht nicht nach Ägypten zurück. Ihr geht nicht zurück in die Sklaverei. Und Gott hat ihnen Brot gegeben. Gott hat ihnen Brot vom Himmel gegeben. Manna. Später, wir haben Fleisch. Oh, was haben wir für Fleisch in Ägypten gehabt? Oh, da hatten wir so gut. Wir gehen nach Ägypten zurück. Und Gott sagte, nein, geh nicht zurück in die Sklaverei. Das ist euer Verderben. Es ist manches Lockende dabei. Aber das ist euer Verderben. Geht nicht zurück in die Sklaverei. Und das zieht sich durch die gesamte Bibel. Wir finden das auch im Neuen Testament, dass es immer wieder gesagt wird, geht nicht zurück in die Sklaverei. Geht nicht zurück, weil das auch als Bild für die Sünde benutzt wird. Dass es eine Sklaverei ist, wo wir nicht hin zurückgehen sollen, auch wenn es verschiedene lockende Aspekte davon gibt. Gott sagt, geh nicht zurück in die Sklaverei. Ich versorge euch mit dem, was ihr braucht. Und in dem Umfeld von unserem Text, in Johannes Kapitel 6, spricht Jesus davon, er sagt, ich bin das Brot vom Himmel. Was für ein Bild wird für die Menschen aufgekommen sein? Manna für das Volk, als sie durch die Wüste gewandert sind und nach Ägypten zurückgehen wollten, zurück in die Sklaverei gehen wollten. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Himmel. Und dann kurze Zeit später kommt unser Text, der auch die Nachfolger Jesu richtig umgehauen hat. Aber Jesus wollte genau dieses erzeugen. Nimm mich in euch auf. Von mir sollt ihr lernen. Mein Wesen sollt ihr in euch aufnehmen. Nun, wieso wäre das kein Widerspruch zu dem, was in 3. Mose steht? Wegen dem, was wir in 1. Mose lesen. Gott hat die Menschen gemacht in seinem Abbild. Wir sind dafür geschaffen, das Wesen unseres Schöpfers in uns zu tragen. Wir sind dafür geschaffen, seine Herrlichkeit in dieser Welt zu widerspiegeln. Und wir werden von Jesus aufgefordert, nimm mein Wesen in dir auf. Nun, klar, wenn wir einen solchen Text wie unser Text für heute lesen, sind wir ganz schnell dabei zu sagen, naja, Jesus redete von dem Abendmahl und wir feiern heute das Abendmahl, Brot und Kelch, alles gut. Ja, wir nehmen das ja nicht so wortwörtlich wie unsere katholischen Geschwister, die von der Transsubstantiation sprechen. Und wir wollen ganz schnell dieses Anstößige, dieses Schwierige von dem Text ein bisschen ad acta legen, ein bisschen abtun. Aber ich denke, das ist ein Fehler, wenn wir diese Herausforderung so ad acta legen wollen, wenn wir es weg erklären wollen. Wir müssen verstehen, dass diese Herausforderung für uns genauso gilt. Aber er sagt uns, geh nicht in die Sünde zurück. Wir reden manchmal von billiger Gnade. Dass wir sagen, wenn wir sagen, naja, ich kann machen, was ich will, wird der Herr Jesus mir sowieso vergeben, dass das billige Gnade wäre. Und natürlich, wir sind fromme Menschen, wir machen sowas nicht. Aber wie schnell sind wir dabei, doch wieder nach Ägypten zurückzugehen, doch wieder nachzugeben. Auch wenn in Kleinigkeiten, aber die Bibel macht uns klar, die Sünde ist wie mit einer Krankheit zu vergleichen. Es ist nichts, was wir verniedlichen dürfen, es ist etwas, was uns zerstört. Und die Frage geht an jeden Einzelnen von uns, was ist dein Ägypten? Kontrolle über die Familie? Pornografie? Das Bedürfnis, angesehen zu werden? Egoismus, Selbstgerechtigkeit, Alkohol. Es sind viele, viele Ägypten, wo wir immer wieder hingezogen werden, wo wir immer wieder denken, was war es schön da, ich gehe zurück. Aber Jesus warnt uns, geh nicht zurück nach Ägypten, geh nicht zurück in die Sklaverei, sondern nimm die Freiheit an, die ich dir gegeben habe. Nimm mein Wesen in dir auf. Es ist auch ganz interessant, wenn man dem Johannesevangelium bedenkt und durchliest, also gegen Ende hat man also ganz ausführliche, lange Reden von Jesus, die er an seine Jünger gerichtet hat, was er ihnen gesagt hat an diesem Abend, bevor er gekreuzigt wurde. Aber was man nicht findet, ist eine Beschreibung des Mahls. Da findet man keine Einsetzungsworte. Da findet man keine Beschreibung von dem, wie er das Brot und den Kelch rumgegeben hätte. Aber was findet man? Im Johannesevangelium findet man die Fußwaschung, wo Jesus den niedrigsten Dienst seinen Jüngern erwiesen hat. Ich meine, heutzutage tragen wir Socken und Schuhe und hoffentlich werden die Socken immer wieder mal ausgewechselt und die Füße bleiben eigentlich wesentlich frischer, als was es damals war, als sie über ungepflasterte Straßen gegangen sind. Häufig barfuß, höchstens für Sandalen. Fußwaschung war eine wichtige Sache in der Gegend, in der Zeit. Und wir haben für uns nicht so wirklich den Pendant, aber ich würde sagen, wenn du ein Vergleich haben willst, stellst dir vor, du gehst zu jemandem, der krank ist und dessen Wohnung eine ganze Zeit lang nicht sauber gemacht wurde und du putzt ihr Klo. Das ist eine vergleichbare Tätigkeit. Weil Kloputzen gilt bei uns wirklich nicht als gehobene Stelle. Aber wie wichtig ist es? Und das ist, was Jesus zeigt. Jesus diente. Er hat den niedrigsten Dienst angenommen, um seinen Jüngern zu dienen. Und dann hat er ihnen gesagt, macht mir nach. Nimm mein Wesen in dir auf. Mach es mir nach. Lerne von mir. Wenn du von diesem Brot isst und von diesem Kelch trinkst, ruft der Schöpfer der Welt, der das Leben in den Menschen im Garten Eden eingehaucht hat: Ich habe mein Blut für dich gegeben, dass du mein Wesen in dir aufnimmst und auf dass du jetzt meine Hände bist in einer Welt, die Hilfe braucht. Auf dass du mein Mund bist in einer Welt, die Hoffnung braucht. Auf dass du meine Füße bist und meine Liebe trägst zu den Menschen, wo sie sind. Ich habe mit einer Geschichte über eine Gemeinde angefangen. Ich will jetzt noch eine Geschichte von einer Gemeinde erzählen. Gleiche Voraussetzung. Auch sehr gesittete, geordnete Gemeinde. Der Pastor wusste, dass er Schlips und Jacke zu tragen hat. Und praktisch alle Männer in der Gemeinde haben das auch getan. Diese Gemeinde hat eine Evangelisation gehalten. Sie haben Menschen eingeladen zu kommen, um das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus zu hören. Und viele Menschen sind auch gekommen. Und es kam so, dass kurz vor Beginn, dass der Saal voll war. Man konnte praktisch kaum einen Sitzplatz noch finden. Dann ist ein Hippie noch reingekommen. Zerfetzte Jeans, dreckige T-Shirt, lange zerzottelte Haare, barfuß. Läuft da rein, guckt sich ein bisschen um, findet keinen freien Sitzplatz, läuft ein bisschen Mittelgang runter, setzt sich auf den Fußboden. Und die Leute von der Gemeinde haben ein bisschen geguckt, was das jetzt soll. Dann haben sie gemerkt, Bruder Müller ist von seinem Platz, Stammplatz, versteht sich, hinten aufgestanden. Fängt dann nach vorne zu gehen. Nun, Bruder Müller war das Bild von dem gesitteten Christenmenschen. Den hatte noch keiner ohne Schlips und Jacke erwischt. Die haben schon vermutet, dass er drin schläft. Und der hatte schon manche Leute mit abwegigem Verhalten zurechtgewiesen. Und manche in der Gemeinde haben sich gedacht, wer kann es ihm verübeln, was jetzt geschehen wird. Wie dieser hier reingekommen ist, sowas passt dem Bruder Müller überhaupt nicht. Und die haben ein bisschen die Luft angehalten, wie Bruder Müller dem Hippie immer näher gekommen ist. Und dann hat Bruder Müller sich auf dem Fußboden neben den Hippie gesetzt. Nimm mein Wesen in dir auf. Mach es mir nach, sagt uns Jesus. Wessen Wesen willst du in dir leben lassen? Wie wirst du reagieren, wenn du Ägypten rufen hörst? Jesus lädt ein, Ägypten deinen Rücken zu drehen, ihm zu vertrauen, dass er dir neue Wege zeigen kann. Er lädt dich ein, sein Wesen in dir aufzunehmen, von ihm geprägt, verändert und erneuert zu werden. Amen.